Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Entschuldigung, kann ich mal bitte Ihren Fahrschein sehen? Das ist ein Satz, bei dem viele zusammenzucken.
Ja, ein bisschen kacke. Ne? Da denkt man sich, boah, jetzt muss die 60 Euro später noch zahlen, ey, anstatt irgendwie, was weiß ich, 20 Euro oder so. Muss man manchmal die Arschkarte ziehen. Ne?
Ja, zwei Ticketkontrolleure in Berlin, die sollen ihre mini-kleine Macht, die sie haben, missbraucht haben und britische Touristen abgezockt haben. 120 Euro in die eigene Tasche. Deswegen müssen sie sich vor dem Amtsgericht dort verantworten. Was Kontrolleure dürfen und was nicht, das ist unter anderem Thema in dieser Podcast-Episode. Dann reden wir im Update-Podcast nochmal über das Vogelschiss-Zitat von AfD-Chef Alexander Gauland. Wir fragen uns, kann Geschichte erfolgreich sein, so wie er sagt? Und was meint er mit 1000-jähriger Geschichte in Deutschland? Und wie sind unsere 12 Jahre Nationalsozialismus in unserer Geschichte einzuordnen? Das schätzt uns ein, unser Historiker aus Eine Stunde History, Matthias von Hellfeld. Und dann Spinnen. Die tötet man nicht, die bringt man fein raus.
Also für mich sind sie überhaupt nicht ekelhaft. Das sind tolle Tiere. Man muss einfach mal sehen, was die imstande sind zu leisten, wie flink und elegant diese Bewegungen sind. Dann sieht man die Tiere auch wieder in einem ganz anderen Licht.
Wie wir Spinnen mit möglichst wenig Ekel aus der Wohnung entfernen, ohne dass man den Essenslieferdienst ruft und ihn bittet, das zu machen, was nämlich gerade echt so passiert ist. Das gibt's auch. Tipps zur Lebensspinnenrettung in dieser Folge des Update-Podcasts am 4. Juni 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was dürfen eigentlich Fahrkartenkontrolleure alles und was dürfen sie nicht? Es ist, selbst wenn man ein Ticket hat, ein komisches Gefühl, wenn die auftauchen. Es geht ja auch in anderen Ländern schon fast komplett ohne Fahrkartenkontrolleure. Da gibt es ja diese Schranken an den Eingängen oder das kontaktlose Bezahlen direkt auch in Bussen. Und vor allem, wenn man solche Geschichten wie die in Berlin hört, dann fragt man sich, was soll das? Wofür brauchen wir Fahrkartenkontrolleure? Zwei Ticketkontrolleure, die sollen britische Touristen abgezockt haben in Berlin. 120 Euro haben sie genommen, in die eigene Tasche gesteckt. Dazu krasse Drohungen, dass es Probleme bei der Ausreise geben wird, wenn sie diese 120 Euro jetzt nicht zahlen. So zumindest die Anklage und seit heute stehen die beiden vor dem Amtsgericht. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt, der hat sich bei den Verkehrsbetrieben erkundigt, auf was es beim Kontrollieren ankommt.
Ich weiß auch nicht, wer mich wann, wie und wo traumatisiert hat, aber wenn ich in der Bahn sitze und der Kontrolleur kommt, dann bekomme ich immer dieses fiese, flaue Gefühl im Magen. Obwohl ich alles richtig gemacht habe, gehe ich nochmal alle möglichen Fehlerquellen durch, während sich die vermeintliche Gefahr mit dem großen Lesegerät auf mich zubewegt. Ich zücke mein Telefon, schaue, ob das Handyticket auch wirklich drauf ist, ob sich die App überhaupt noch öffnet und nicht abgestürzt ist. Ich checke den Akku, ob der wohl noch reicht, bis die Kontrolleure da sind. Und dann nochmal, ob ich auch die richtige Preisstufe gewählt habe. Es gibt Leute, die sind entspannter bei Fahrscheinkontrollen als ich.
Und ganz normal, wenn man ein Ticket auf der Tasche hat, dann hat man ein Ticket auf der Tasche. Braucht man keine Sorgen, sich zu machen.
Kontrollieren finde ich in Ordnung.
Ganz locker. Wenn ich ein Jobticket habe, brauche ich nur meine Karte ziehen und dann ist das okay.
Aber Moment, das sagen Kölner, die in Köln Bahn fahren. Die kennen sich aus. Die wissen, welche Tarifzone sie wofür brauchen. Die wissen auch, wo sie welches Ticket entwerten müssen. Jeder, der schon mal selbst in einer fremden Stadt Bus und Bahn gefahren ist, der weiß, wie undurchsichtig Tarifsysteme sein können. Zone A, B, Ring 1, 2, Schokoticket, Rundfahrticket und endet ein Tagesticket eigentlich um Mitternacht oder nach 24 Stunden. Die Berliner Verkehrsbetriebe versuchen, Unwissenden so weit wie möglich entgegenzukommen, sagt Pressesprecherin Petra Rietz.
Zum Beispiel, was weiß ich, da haben sie einen Touristen-Ehepaar, die dann freudestrahlend ihre Fahrkarten vorzeigen, die sind aber nicht entwertet, weil wir wissen, es gibt Städte, in denen man sozusagen am Automaten schon einen entwerteten Fahrschein kauft. Dann ist der Auftrag an die Kontrolleure zu sagen, das ist hier zwar ein bisschen anders, sind sie so nett und steigen sie in die nächste Station aus und entwerten sie ihre Fahrscheine.
Kontrolleure dürfen kulant sein. Wenn bei einem Handyticket der Akku vom Endgerät leer ist, kann der Kontrolleur auch ein Auge zudrücken und den Kauf anders nachvollziehen. Muss es aber nicht. Das kommt auf den Kontrolleur an. Doch eine Belohnung für jeden, den er erwischt, gibt es nicht, sagt Petra Rietz sehr deutlich.
Nein, nein, nein. Nein, es gibt keine Kopfprämien.
Wenn ein Verkehrsbetrieb Missverständnisse mit falschen Tickets vermeiden will, seien es Touristen, die es wirklich verrafft haben oder Leute, die auf Kulanz spekulieren, dann muss das Ticketsystem so einfach wie möglich sein.
Wir haben ja in Berlin Gott sei Dank ein sehr einfaches System, insofern, dass wir einen Einheitstarif haben. Also es gibt bei uns keine Tarifzonen. Also das, sagen wir mal, ist wirklich ein großes Plus, was Berlin hat.
Das ist in Köln anders. Allein die Kölner Verkehrsbetriebe haben 8 Preisstufen im Programm. 8. Julia ist da schon mal in die Falle getappt. Sie hatte kein gültiges Ticket dabei.
Ja, ein bisschen kacke. Ne, dann denkt man sich, boah, jetzt muss die 60 Euro später noch zahlen, ey, anstatt irgendwie, was weiß ich, 20 Euro oder so. Aber wenn man gerade kein Geld auf der Tasche hat und man muss ganz schnell weg, dringend, dann muss man manchmal die Arschkarte ziehen, ne?
Kann man solche Arschkartenmomente verhindern? Dafür Drehkreuze wie in Paris, London oder Moskau. Für die Berliner Verkehrsbetriebe kommt das nicht in Frage, sagt Petra Rietz.
Worauf wir immer sehr stolz sind, wir haben ja auch eines der ältesten U-Bahn-Systeme der Welt. Mehr als 2 Drittel unserer Bahnhöfe stehen unter Denkmalschutz. Das heißt also, es wäre ein sehr, sehr hoher finanzieller Aufwand. Ein wirklich sehr hoher finanzieller Aufwand. Zum einen. Und zum anderen wissen wir von unseren Kollegen, wie gesagt, auch in diesen anderen berühmten Städten, dass sie ungefähr, na sagen wir mal, mit einem gleichen Prozentsatz Schwarzfahrer rechnen wie wir auch.
Der liegt übrigens im Schnitt bei 5%, die ohne Ticket fahren. Das heißt, dass den Berlinern damit allein bei Bus und Bahn 20 Millionen Euro durch die Lappen gehen. Und es gibt noch ein Argument gegen sperrige Drehkreuze.
Den man leider in unserer Zeit nicht unterschätzen darf. Wenn Sie einmal aus irgendwelchen Gründen aus einer U-Bahn wieder heraus wollen, haben Sie freie Bahn.
Ob Terror, Angst oder die Jagd auf die schwarzfahrenden 5%, auch in Zukunft werden die Kontrollen in Deutschland hauptsächlich durch Menschen stattfinden.
Fahrkarten bitte.
Wenn ich das höre, werde ich schon wieder nervös.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zitat: Der österreichische Kanzler ist ein Rockstar. Ich bin großer Fan. Das hat Richard Grenell, seit vergangenem Monat neuer US-Botschafter, jetzt in einem Interview gesagt. Das ist eine der zum Teil skurrilen Aussagen von Donald Trumps Mann in Deutschland. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Das Interview, das sorgt in Berlin, auch in der Bundesregierung, für Protest. Was ist das Problem?
Ja, das Problem ist grundsätzlich, dass sich der US-Botschafter nicht wie ein Botschafter verhält. Man könnte Richard Grenells Stil grob mit dem von Donald Trump vergleichen. Der verhält sich ja auch nicht so, wie man das normalerweise von einem Präsidenten kennt. Grenell ist ein Botschafter, also ein Diplomat. Man sagt das ja auch schon mal, sich diplomatisch verhalten. Und das heißt eben zurückhaltend sein, dass man sich vorsichtig ausdrückt. In dem Interview hat er das nicht getan. Vor allem eine Aussage fällt auf. Grenell sagt, dass er die konservativen Kräfte in Europa stärken will.
Und das macht man nicht als Botschafter?
Nee, macht man nicht. Das steht sogar im Wiener Übereinkommen. Das regelt höchst offiziell, wie das mit Diplomaten abzulaufen hat. Dass zum Beispiel niemand ohne Erlaubnis in eine Botschaft rein darf oder dass der Botschafter vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt ist. Und in dieser internationalen Vereinbarung steht auch, Zitat, Diplomaten sind ferner verpflichtet, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen. Das ist Artikel 41. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut. Und wenn Grenell jetzt sagt, dass er Konservative in Europa stärken will, dann kann man das schon als Einmischung werten.
Es ist nicht das erste Mal, dass Grenell auffällt.
Nee, das war gleich an dem Tag seines Amtsantritts im letzten Monat. Da hatte er deutsche Firmen aufgefordert, keine Geschäfte mehr mit dem Iran zu machen. Das kam auch schon nicht gerade gut an. Und bevor er als US-Botschafter in Deutschland berufen wurde, da ist er als Kommentator beim konservativen Sender Fox News aufgetreten. Da hat er Trumps Außenpolitik überschwänglich gelobt, was Trump mache, sei genau richtig, Diplomatie mit Muskeln.
Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf das aktuelle Interview?
Ja, da gibt es viel Gegenwind für Grenell. Das Interview erschien übrigens auf dem ultrarechten US-Portal Breitbart News. Hier ein paar Kommentare. Einmal der SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel, der schreibt: Ein US-Botschafter, der sich derart in demokratische Auseinandersetzungen einmischt, ist einfach fehl am Platz. Europas Bürgerinnen und Bürger lassen sich von einem Trump-Vasallen nicht sagen, was sie wählen sollen. Die linken Politikerin Sevin Dadelen hat Außenminister Heiko Maas aufgefordert, Grenell ins Auswärtige Amt einzubestellen und die Einmischung in innere Angelegenheiten zurückzuweisen. Grenell wird übermorgen tatsächlich im Auswärtigen Amt sein. Das hat aber nichts mit dem Interview zu tun. Es handelt sich um den Antrittsbesuch des neuen US-Botschafters.
Dann gibt es bei diesem Treffen immerhin Gesprächsstoff.
Ja, kann man von ausgehen, dass das Interview Thema sein wird, denn die Bundesregierung hat sich entsprechend geäußert, auch wenn sie sich, anders als Grenell, an die Regeln der Diplomatie hält und sich vorsichtig äußert. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hat gesagt, dass die Bundesregierung Aufklärung verlangt, wie die Äußerungen des Botschafters zu verstehen sind, und Grenell habe ja bei seinem Amtsantritt die Gelegenheit, seine Aussagen einzuordnen.
Die hohe Kunst der Diplomatie, der neue US-Botschafter, der muss sie wohl noch lernen, falls er das überhaupt möchte. Informationen zu den umstrittenen Passagen und Aussagen von Richard Grenell in dem Interview hat Peter Neuhaus aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es soll ja der schönste Tag im Leben sein, ne? Und dann braucht man natürlich auch eine ordentliche Torte. Wenn man verliebt ist und heiraten möchte und dann zu einem Bäcker geht und sagt, du, würdest du uns eine Torte für die Hochzeit backen? Und dann ist es wahrscheinlich kein schönes Gefühl, wenn dann der Bäcker sagt, für euch? Nee, für euch mache ich keine Torte. Das ist 2012 in den USA passiert, in Colorado. Und das Paar, um das es da ging, das waren zwei Männer. Was auch der Grund war, weshalb der Bäcker die Torte nicht machen wollte. Caro Bredendieck aus unserem Team, dieser Fall, hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt und für einen jahrelangen Rechtsstreit. Und heute hat der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, sein Urteil gefällt. Und das sieht so aus.
Der hat für den Bäcker entschieden. Mhm. Also zumindest 7 von den insgesamt 9 Richtern beim Supreme Court haben für ihn gestimmt. Da ging es ja um die Abwägung von zwei großen und wichtigen Prinzipien. Das erste ist, dass du nicht wegen deiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden darfst. Und das zweite ist das Recht, einen Glauben zu haben, religiös zu sein und nach diesen Werten eben dein Leben zu gestalten.
Also der Bäcker hatte sich wegen seines Glaubens geweigert, die Torte zu backen.
Genau, also er ist Christ und er sagt, dass er sein Handwerk, seine Kunst beim Tortenbacken nicht für etwas verwenden will, das gegen seine Religion geht. Also er macht zum Beispiel auch keine Torten für Halloween, weil das für ihn einfach kein Tag ist, den man feiern sollte. Und er möchte auch keine Hochzeitstorte für ein schwules oder lesbisches Paar backen, weil er glaubt, dass die Ehe eben nur erlaubt sein sollte zwischen Mann und Frau.
Und die Richter haben dann heute gesagt, dass er sich weigert. Das ist okay. Mhm. Heißt das denn jetzt, dass in den USA sich jetzt generell jeder weigern kann, Homosexuelle zu bedienen oder Dienstleistungen für sie anzubieten?
Nee, das heißt es nicht, weil die Richter haben sich in ihrem Urteil heute nämlich ganz speziell nur auf diesen einen Fall bezogen und eben diese größeren Fragen nicht beantwortet, wie eben, was wichtiger ist, Religion oder die Rechte von Homosexuellen. Das wird aber wahrscheinlich irgendwann in Zukunft mal passieren, weil es eben immer wieder solche Fälle gibt in den USA, und ja, das wird früher oder später auf jeden Fall noch vom obersten Gerichtshof landen.
Ein Bäcker in Colorado muss keine Hochzeitstorte für ein schwules Paar backen, wenn er das nicht will. Das hat der Supreme Court heute entschieden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hat sich entschieden. Das freut Emmanuel Macron in Frankreich und scheinbar auch Andrea Nahles von der SPD.
Ja, das ist doch sehr erfreulich. Das sind doch ganz neue Töne von Frau Merkel. Sparhaushalt hieß es bisher immer von der CDU-CSU. Jetzt heißt es Investitionshaushalt. Das ist auch notwendig.
Angela Merkel will jetzt auch Reformen in der EU. Das hat sie gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Sie will Macron unterstützen, zumindest bei einigen Ideen. Welche das sind, das klären wir jetzt mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio. Paul, ja. Macron hatte schon vor einem halben Jahr eine Neugründung Europas versprochen oder sowas wie eine Neugründung und dabei auf Unterstützung von Deutschland gehofft. Und jetzt erst die Antwort von Merkel. Wie stellt sie sich denn Europa vor?
Zunächst einmal muss man vielleicht dazu sagen, dass von Regierungsseite das ganz ungern gehört wird, dass Merkel jetzt erst auf Macron antworten würde. Denn es würden ja auch schon einige Punkte im Koalitionsvertrag drinstehen von Union und SPD. Und die hat sie jetzt eben nochmal präzisiert oder Teile davon hat sie jetzt präzisiert. Ein Punkt betrifft die Frage, wie umgehen, wenn so etwas wie die Griechenland-Schuldenkrise nochmal passiert. Die Idee ist, den europäischen Stabilisierungsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds überzuführen. Der vergibt dann Kredite, langlebige 30 Jahre lang, und knüpft die dann an Gegenleistungen. Außerdem will Merkel auch in der Außenpolitik, dass Europa mehr mit einer Stimme spricht, und plädiert dafür so eine Art Sicherheitsrat innerhalb der Europäischen Union. In dem würde dann also immer so ein Teil der EU-Staaten drin sitzen. Die Mitgliedschaft würde rotieren. Naja, und die Idee ist eben dahinter, dass das Bewusstsein eben größer wird, dass man als Europa quasi in der Zukunft dann halt eben doch immer mit einer Stimme sprechen muss und sich außenpolitisch geschlossen zeigt.
Andrea Nahles von der SPD freut sich ja, dass Merkel jetzt von einem Investivhaushalt spricht. Was genau bedeutet das, Investivhaushalt?
Also das soll ein Geldtopf sein, der den Euro-Ländern helfen soll, die, ich sag jetzt mal, technologisch noch nicht ganz so weit dran sind wie andere Länder. Also ein Beispiel, was Kanzlerin Merkel oft dann erwähnt, ist die künstliche Intelligenz. Da seien die baltischen Länder oder Deutschland schon weit vorne und andere Länder eben nicht. Und damit die nachziehen können, also die Euro-Länder wirtschaftlich nicht auseinanderdriften, dafür soll es eben diesen Investivhaushalt geben. Und das ist auch eben das, worüber sich Nahles da so freut. Also dass man auch so ein bisschen sagt, wir sparen nicht nur, sondern wir investieren auch da, wo es nötig ist.
Gemeinsamkeit herrscht zwischen Merkel und Macron bei Asyl und Grenzschutz. Wie soll da in Europa zusammengearbeitet werden?
Es soll halt eine gemeinsame europäische Asylpolitik geben, also gemeinsame Asylstandards. Und dieses europäische BAMF würde sich dann eben um dieses europäische Asylrecht, das man einführen müsste, dann kümmern. Denn ja, vieles hängt ja eben mit diesen unterschiedlichen Asylrechten ja heute auch zusammen. Also ein Großteil der Probleme, die man in der Asylpolitik hat, dass eben die Flüchtlinge durch verschiedene Länder reisen mit unterschiedlichen Standards und dann unter anderem hier in Deutschland entschieden werden muss, ob sie zurückgeschickt werden können oder nicht. Das ist eben etwas, was man sich dann erleichtern könnte.
Gibt es auch Themen, bei denen Merkel sich distanziert von den Ideen des französischen Präsidenten?
Es ist so, dass der Teufel im Detail steckt, wie man so gerne sagt. Also bei diesem EWF ist ja zum Beispiel vorgesehen, dass es Kredite nur gegen Gegenleistung gibt. So schwebt das zumindest Kanzlerin Merkel vor. Das heißt also, so ähnlich wie bereits bei der Schuldenkrise in Griechenland, Geld nur dann, wenn zum Beispiel der Staatshaushalt gekürzt wird, also die Schulden gekürzt werden oder eben an anderer Stelle man effizienter wird. Das dürfte etwas sein, womit Frankreich dann doch Probleme hat. Dann will ja eigentlich Macron einen eigenen Haushalt für die Eurozone. In diesen Topf sollen mehrere Prozentpunkte der Wirtschaftsleistung eines jeden Landes reinfließen. Da ist Merkel sehr vorsichtig. Sie sagt, 1% des sogenannten BIP muss reichen. Sie versucht sich da auch so ein bisschen herauszureden, indem sie sagt, naja, wenn die Wirtschaft besser läuft in Deutschland, dann ist ja 1% BIP dann ja auch mehr Geld. Also da gibt es schon auch noch Dissens.
Viel gemeinsame Linie bei Angela Merkel und Emmanuel Macron zu Europa. Paul Vorreiter war das aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schlanke, endlose, lange Beine. Das klingt erstmal traumhaft. Aber wenn diese Beine nicht zu einer schönen Frau oder zu einem schönen Mann gehören, sondern zu einer Spinne, dann bekommen viele Leute Angst und Panik. Erst neulich hat ein Mann in den USA aus Panik vor einer Spinne sein halbes Haus abgefackelt. Er hat nämlich mit einem selbstgebauten Flammenwerfer diese Spinne töten wollen. Und eine Studentin aus Großbritannien, die hatte da vor ein paar Tagen eine harmlosere Idee, die aber auch, nicht so richtig geil war. Sie wollte sich helfen lassen und sie hat sich dafür einfach was zu essen bestellt, Caro Bredendieck.
Genau, Chicken Wings hat sie sich vom Lieferservice bringen lassen. Ja. Und dann hat sie den Fahrer gefragt, ob er ihr dann bei der Gelegenheit noch einen Gefallen tun könnte, nämlich diese Spinne wegzumachen. Da musste er sich dann auch erstmal kaputt lachen, weil er wohl selber auch Angst vor Spinnen hat. Aber todesmutig mit seinem Motorradhelm noch auf dem Kopf hat er dann die Spinne beseitigt. Und die Frau war so erleichtert, dass sie sich ungefähr 50 Mal bei ihm dafür bedankt hat.
Hoffentlich auch mit einem guten Trinkgeld. Die Spinne ist tot, nehme ich an, ne?
Genau, die wurde im Klo runtergespült.
Da sagt mein Tierliebhaberherz natürlich, die beste Lösung ist das nicht. Lieber rausbringen aus dem Haus, damit sie noch weiterleben kann. Dafür gibt es bestimmt gute Lifehacks.
Genau, also erstens gibt es den Klassiker. Glas nehmen, über die Spinne drüber stülpen, Papier drunter schieben, rausbringen. Fertig ist das Ganze. Dann gibt es noch die Variante mit einer Colaflasche. Die also einfach zusammendrücken, über die Spinne drüber stülpen, dann entsteht ein Unterdruck. Weiß ich als Physikerin natürlich. Und der saugt die Spinne dann in die Flasche. Und wer Geld hat und Platz, der kann sich natürlich auch einen extra Spinnenfänger kaufen. Das sind so Teile mit einem langen Griff. Dann muss man nicht so nah an das Viech dran. Aber auch da ist es im Grunde dasselbe Prinzip wie beim Glas. Also Behälter über die Spinne und dann schiebt sich per Knopfdruck eine Scheibe unter die Spinne und dann kann man sie eben rausbringen.
Was ist denn, wenn ich so eine Spinne gefangen habe und ich wohne jetzt im dritten Stock und schmeiß die vom Balkon? Überlebt eine Spinne das oder töte ich sie damit?
Nee, das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Steffen Bayer, der ist Arachnologe, also Spinnenforscher beim Naturkundemuseum in Karlsruhe. Und er sagt, die Spinnen, die wir hier bei uns in Deutschland haben, die sind ja meistens nicht so riesig groß. Und das kommt denen beim Fallen zugute.
wenn ich so ein Tier raus befördere und die fällt darunter, die hat ja selbst so ein geringes Gewicht. Und die Spinnen, wenn die aus höherer Höhe fallen, dann spreizen die auch alle Beine dann natürlich nochmal aus, um umso mehr Luftwiderstand zu bieten. Dann wird die sich da nicht sonderlich verletzen dabei. Also die wird das locker überleben.
Und er sagt, auch größere Spinnen überleben das wahrscheinlich, also zumindest wenn unten jetzt nicht Asphalt ist, sondern Wiese oder vielleicht irgendwelche Sträucher.
Oder die Spinne schießt ihren Faden, so wie Spider-Man, zur Wand und dann hält Kalze, kann durchaus passieren. Genau. Es gibt ja viele Leute, die wollen eine Spinne gar nicht rausbringen, einfach weil der Ekel da viel zu groß ist und die saugen die dann mit einem Staubsauger weg. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte bzw. Ängste, dass die Spinne dann natürlich wieder aus dem Rohr rauskrabbeln kann.
Ja, es gibt tatsächlich Leute in Internetforen, die sich genau darüber unterhalten und wo dann echt Leute schreiben, am besten saugt ihr nach der Spinne dann auch noch trockene Linsen oder Erbsen ein und dann schießt ihr damit die Spinne sozusagen im Staubsauger tot.
Alter, ist das fies.
Ja, es ist gemein und es ist tatsächlich überflüssig, weil Forscher haben tatsächlich schon mal 240 Spinnen eingesaugt, ganz im Dienste der Wissenschaft und fast keine hat es überlebt und selbst wenn eine überlebt, dann kommt sie kaum wieder raus, weil die meisten modernen Staubsauger ja da so Ventile haben oder Klappen und durch die kommt die Spinne nicht durch.
Es gibt ja auch so Tricks, von denen man bei Insekten immer wieder liest, also bestimmte Gewürze oder Blumen wie Lavendel aufstellen oder Essig und das soll dann die Viecher vertreiben, dass sie gar nicht erst kommen. Funktioniert das bei Spinnen?
Also Steffen Bayer sagt, dass das nicht so wirklich wissenschaftlich bewiesen ist.
Der, nennen wir es mal Geruchssinn, der ist bei Spinnen in der Regel nicht sonderlich gut ausgeprägt. Also es gibt natürlich Chemotaxis bei Spinnen, also eine chemische Orientierung auch über Entfernungen, aber das sind in der Regel sehr kurze Entfernungen und das funktioniert also bei Weiden schlechter als bei vielen anderen Tiergruppen.
Aber wie wir Spinnen jetzt schonend und lebend aus dem Haus rausbefördern, das haben wir zumindest jetzt mal gehört, hier in Deutschlandfunk Nova im Update von Caro Bredendieck.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben lange überlegt, ob wir nochmal über das Vogelschiss-Zitat von AfD-Chef Alexander Gauland sprechen wollen.
Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Gesagt hat er das am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. Und mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Meiningen gegen Alexander Gauland Anzeige erstattet. Und er selbst hat seine Aussage relativiert. Er sagt, Vogelschiss sei für ihn der letzte Dreck, ein animalischer Auswurf, mit dem er den Nationalsozialismus verglichen habe. Okay, wie auch immer er es gemeint hat, er hat von einer erfolgreichen 1000-jährigen deutschen Geschichte gesprochen. Dazu die letzte Frage an den Redakteur der Eine Stunde History, Matthias von Hellfeld. Hallo.
Ich grüße dich.
Kann man bei Geschichte überhaupt von erfolgreich oder Erfolg sprechen?
Die klare Antwort lautet nein. Der Historiker kennt das Wort Erfolg im Zusammenhang mit seiner Erforschung natürlich nicht, sondern der Historiker macht Folgendes. Er nimmt sich die Akten und das, was man so an Quellen mündlicher wie schriftlicher Art bekommen kann, liest sie sich durch und macht sich ein Bild und sagt dann, meiner Meinung nach war es so und so und so und so. Mhm. Punkt. Und dann, wenn alles fertig ist und alles zusammen aufgeschrieben wurde, dann kann man sagen, okay, wir bewerten das jetzt und sagen, als Ergebnis der und der Taten ist das und das passiert und hätten sie das nicht gemacht, wäre das und das eben nicht passiert. So, in dieser Reihenfolge ungefähr wird der Historiker das machen und er wird sich tunlichst entsagen, eine Bewertung vorzunehmen, wie zum Beispiel Erfolg oder Misserfolg oder schlecht oder gut. Das sind dann Dinge, die kann man hinterher im Kommentar machen, das kann man in der Diskussion machen, man kann über das Dritte Reich diskutieren, bis man schwarz wird, man kann eben Kriterien finden, die sind aber dann wirklich sehr subjektiv.
Also kein Qualitätsurteil, sondern Geschichte ist einfach das, was es ist, Geschichte.
So ist es.
Wo beginnt denn die Zeitrechnung, wenn Alexander Gauland von der 1000-jährigen deutschen Geschichte spricht? Seit wann gibt es uns Deutsche?
Ja, also ich denke mal einfach, da ist so ein bisschen das 1000-jährige Reich in seinem Hinterkopf gewesen. Das will er uns damit auch transportieren, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Die Geschichte der Deutschen beginnt natürlich irgendwo bei den Germanen. Das war bekanntlich etwa vor 2000 Jahren. Also wir sehen Varus, der die Legionen gegen Hermann den Cherusker verloren hat, 9 nach Christus. Also ungefähr 2000 Jahre. Danach kamen germanische Stämme, die also die Nachfolgestaaten des Imperium Romanum antraten. Die Franken zum Beispiel, die Merowinger, die Sachsen, die Ottonen und so weiter. Und nehmen wir mal den wichtigsten und größten Vertreter dieser Spezies Mensch heraus, das war Karl der Große. Der ist am ersten Weihnachtstag 800 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt worden vom Papst und beginnt damit sozusagen dieses große fränkische Reich. Das ist die Grundlage für das, was man dann später Heiliges Römisches Reich Deutschland deutscher Nation nennt. Der Zusatz deutscher Nation kam im Mittelalter und der reichte von Kiel bis südlich von Rom. Und da muss man natürlich sagen, ja, es gab dann danach verschiedene deutsche Bünde, eigenständige Territorien deutscher Zunge. Ja. Und 1806 wird dieser Wahnsinn pulverisiert durch Napoleon, indem er also den Rheinbund gründet, der unter französischem Protektorat stand. Und das geht auch in die Hose und wird also dann in den Deutschen Bund und so weiter und so weiter. 1871 kommt dann die große Kaiserkrönung und da steht zum ersten Mal, das Deutsche Reich wird gegründet. Ein klar definierter, umrandeter Raum. Das hat auch eine ganze Zeit lang ganz gut funktioniert. Das hatte was mit der Außenpolitik zu tun und mit der Erkenntnis, dass Deutschland eben in der Mitte dieses Kontinents liegt und sich mit seinen Nachbarn gut verstehen muss, weil es ansonsten jedenfalls zu der Zeit auf jeden Fall Krieg gegeben hätte. Und das ist dann auch passiert in der Zeit, über die Herr Gauland so gerne nachdenkt.
Also jetzt können wir entweder sagen, wir haben ungefähr diese 150 Jahre Deutschland oder 147 Jahre oder wir sagen 2000 Jahre. Aber lass uns mal diese 12 Jahre Nationalsozialismus einordnen in den Kontext der Deutschen. Nehmen wir doch einfach die 2000 Jahre.
Ja, die Deutschen in Europa haben sich natürlich 2000 Jahre lang so benommen wie alle anderen Europäer auch. Es wurde früher sehr schnell zum Schwert gegriffen, also wurden sehr viele Kriege geführt. Insofern sind wir im Grunde genommen ein ganz normaler Volk. Jetzt kommt eben der Unterschied. Diese 12 Jahre kommen mindestens aus zwei Gründen aus dem ganzen Wahnsinn hervor. Das eine ist der Holocaust, also das organisierte staatliche Pogrom. Pogrome hat es in Europa immer gegeben, nicht nur von Deutschen, aber auch von Deutschen, auch von Polen, auch Franzosen. Das kann man alles nachweisen. Pogrome gegen Juden hat es in Europa immer gegeben. Das aber war eine Ausnahme, weil hier der Staat sich zur Aufgabe machte, Pogrome zu organisieren und auch durchzuführen. Das ist das eine. Und das zweite ist, zum ersten Mal in der Geschichte Europas ist Rassismus, also die Unterscheidung in gute Menschen, gutes Blut, schlechte Menschen, schlechtes Blut und so weiter gemacht worden und zur Staatsräson erhoben worden. Und das und dieser Zweite Weltkrieg, das hebt diese 12 Jahre tatsächlich hervor. Trotzdem, wir sind alle nach dem Krieg geboren, auch Herr Gauland hat es höchstens als kleiner Pimpf mitbekommen. Und wir müssen einfach versuchen, diese 12 Jahre eben als einen Teil unserer Geschichte in unser Geschichtsbewusstsein zu integrieren und es weder klein noch groß zu machen. Wir haben einzig und allein, und das ist deine Aufgabe und meine natürlich auch, dafür Sorge zu tragen, dass sich dieser Irrsinn nicht wiederholt. Und deswegen regt mich der Gauland so auf.
Aus der Geschichte lernen mit Matthias von Hellfeld, Redakteur der Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Gewalt in Nicaragua, die ebbt nicht ab. Schon seit Wochen protestiert ein großer Teil der Bevölkerung gegen die Politik ihres Präsidenten, Daniel Ortega. Jetzt hat sich auch Papst Franziskus eingeschaltet und fordert ein Ende der Gewalt dort in diesem Land. Unsere Korrespondentin in der Region ist Anne-Kathrin Mellmann. Anne-Kathrin, bitte schildere uns am Anfang noch mal ganz kurz den Grund für die Protestwelle, die aktuelle. Was treibt die Bevölkerung in Nicaragua auf die Straßen?
Das ist der Präsident Daniel Ortega selbst. Die Leute haben genug von ihm. Als Auslöser wird zwar immer die Reform der Sozialversicherung genannt. Ortega wollte die Renten kürzen und die Beiträge raufsetzen, aber es geht inzwischen um weit mehr, also um ihn und seine Regierung, weil er ein Autokrat ist. Er regiert mit seinem Familienclan so, als gehöre das Land ihm. Er hat seine Frau zum Beispiel zur Vizepräsidentin gemacht und seine Familienangehörigen mit wichtigen Posten versorgt. Es ist alles in seiner Hand, auch das oberste Gericht und der Wahlrat. Das heißt, er hat seine Macht also vollkommen abgesichert. Und auch Wahlen können ihm deshalb, weil er diese Institutionen kontrolliert, gar nicht mehr gefährlich werden. Die Opposition hat er ausgeschaltet. Und es führt dazu, dass die Menschen auf der Straße ihn mit dem Diktator Somoza vergleichen, also dem Diktator, gegen den sie sich in den 70er Jahren erhoben haben, den sie zum Teufel gejagt haben. Ortega selbst war damals ein Freiheitskämpfer, hat sich aber im Laufe der Jahre in einen Autokraten verwandelt. Und das nehmen sie ihm eben sehr übel.
Und alle, Rentner, Studenten, Bauern, also es sind viele unterschiedliche Bevölkerungsschichten, die gegen Präsident Daniel Ortega protestieren. Wer steht denn überhaupt noch hinter ihm?
Hinter ihm stehen noch einige wenige Anhänger. Das sind hauptsächlich die, die in irgendeiner Weise von ihm profitieren. Seine Partei, die Sandinistische Partei, hat in den vergangenen Jahren sehr viele Geschenke verteilt. Unter anderem auch ganz positive Geschenke, wie zum Beispiel Häuser für die Ärmsten der Armen. Leute, die also in Pappkartons leben mussten, die haben Häuser bekommen von ihm. Und dass die nun natürlich Angst davor haben, dass es ihnen mit einer anderen Regierung schlechter gehen könnte, das ist natürlich verständlich. Wobei ich auch viele getroffen habe in Nicaragua, die mir gesagt haben, dass ihnen das, was im Moment passiert, zu weit geht. Die vielen Tote. verboten auf den Straßen, dass also Studenten erschossen wurden, dass Ortega die erschießen lassen hat. Das ist für sie jetzt also wirklich das Ende der Freundschaft und sie wenden sich auch von ihm ab. Wenn man jetzt so Großveranstaltungen sieht, auf denen er sich feiern lässt von seinen Anhängern, dann hat das häufig damit zu tun, dass also Angestellte im öffentlichen Dienst geradezu dazu gezwungen werden, dorthin zu gehen und dort die Fähnchen zu schwenken. Das ist für sie obligatorisch. Und in den Medien sieht das dann natürlich immer so aus, als habe er viele Fans.
Bianca Jagger, die Ex vom Rolling Stones-Sänger, die stammt selbst aus Nicaragua und hat bei einer Pressekonferenz von Amnesty International jetzt gesagt, im Namen des Gottes, auf den sie sich immer berufen, bitte ich Sie, hören Sie auf, unbewaffnete Studenten und Zivilisten zu töten. Und jetzt hat immerhin der Stellvertreter Gottes auf Erden, Papst Franziskus, zum Dialog aufgerufen, um die Gewalt zu beenden. Welchen Einfluss hat die katholische Kirche in Nicaragua?
Einen sehr großen Einfluss. Die meisten Nicaraguaner, wie überhaupt in der Region in Lateinamerika, sind katholisch. Und die katholische Kirche hat sich da im Moment auch sehr engagiert. Nachdem die Protestwelle im April begonnen hat mit den vielen Toten, hat sie protestiert, hat zum nationalen Dialog aufgerufen, sich inzwischen aus diesem vermeintlichen Dialog zurückgezogen, weil sie sagt, wir müssen erstmal eine Agenda zustande bringen. Und das, was die Regierung hier vorschlägt, das haut einfach so nicht hin. Das ist keine Basis für uns, dort zu verhandeln. Die Leute achten schon sehr genau darauf, was die Bischofskonferenz sagt, achten sehr genau darauf, wenn sich Papst Franziskus irgendwie äußert. Die Ortegas selbst müssen da sehr vorsichtig sein. Sie sind eher so aus der evangelikalen Ecke, gar nicht mehr so katholisch. Aber sie wissen natürlich genau, welchen Einfluss die Priester haben im Land, wenn sie also am Sonntag den Leuten sagen, bleibt zu Hause, protestiert nicht gegen den Präsidenten, dann hat das Gewicht, genauso wie wenn sie sagen, geht auf die Straße und wir unterstützen euch dabei. Und das hat die katholische Kirche in den vergangenen Wochen getan.
Wie ist deine Einschätzung? Gibt es jemanden, der Ortega in naher Zukunft ablösen konnte?
Das ist das riesengroße Problem in Nicaragua im Moment, dadurch, dass Ortega diese Institutionen kontrolliert, wie oberstes Gericht und Wahlrat. Man wirft ihm vor, die vergangenen Wahlen gefälscht zu haben. Er hat die Opposition kaltgestellt, also Manipulationen finden schon im Vorfeld statt. Die Opposition hat gar keine Chance gegen ihn. Dadurch wird es natürlich schwer, in einer erneuten Wahl, wie viele sie nun fordern, jemanden anderen zum Gewinner zu küren. Also es steht zu befürchten, dass Ortega wieder manipulieren würde, um wieder als Sieger aus dieser Wahl hervorzugehen oder vielleicht seine Frau oder ein anderer Familienangehöriger. Also im Moment stehen die Chancen für einen normalen Machtwechsel auf demokratischem Wege eher schlecht, was einfach daran liegt, dass er immer noch regiert. Deswegen auch diese ganz klare Rücktrittsforderung von der Straße.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann über die Proteste in Nicaragua gegen den Präsidenten dort, Ortega.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.